Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle hier seid. Mehr lieben dich. Ja, ich hoffe, dass der heutige Abend und der Text, den wir betrachten werden, auch dazu beiträgt, dass wir Gott ein Stück weit mehr lieben und aber auch ein Stück weit mehr in die Verantwortung genommen werden. Weil wir haben ein wunderbares Prinzip, das wir als erstes gleich betrachten werden. Gott will, dass wir Gott widerspiegeln hier auf dieser Erde. Und das wollte er, und deswegen hat er das Gesetz gegeben. Das werden wir immer wieder feststellen, dass das Gesetz nicht einfach so willkürlich in einen Raum hineingegeben worden ist, sondern Gott hat das Gesetz gegeben, damit Menschen ihn widerspiegeln. Das ist immer wieder sein Leitgedanke, das möchte er erreichen. Ja, lass uns zum Anfang beten, lass uns dazu aufstehen. Unser Gott und Vater, wir sind dir von Herzen dankbar dafür, dass wir dein Wort in den Händen halten dürfen. Und selbst Dinge, die, wo wir sagen würden, es ist lange vergangen, es hat sich erfüllt in dir, Herr Jesus Christus, in deinem Kreuzestod auf Golgatha. Trotzdem dürfen wir so viele Prinzipien, die heute noch gelten, in deinem Wort und in dem alten Gesetz erkennen. Wir danken dafür. Wir danken dafür, dass du wunderbar bist und dass du erwartest, dass wir ebenso dich widerspiegeln, und danke dafür, dass du uns dabei nicht alleine lässt. Wir bitten dich um den Segen für diesen heutigen Abend. Ich bitte dich um den Segen für mich persönlich. Schenke mir bitte Freimut, über dein Wort zu reden. Schenke mir bitte Vollmacht, über dein Wort zu reden. Und schenke bitte, dass dieses dein Wort, sein Ziel, auch heute Abend mit uns zusammen erreicht. Und ich danke dir nochmals von Herzen dafür. Amen. Ja, wir dürfen in unseren Gebeten auch weiterhin für Jakob Suckau oder an Jakob Suckau denken. Er ist im Krankenhaus zurzeit. Wenn ihr weitere Infos haben wollt, müsst ihr an die Familie herangehen. Ich kann euch da nichts weiter zu sagen, aber wir dürfen an ihn beten. Wir dürfen für ihn beten, wir dürfen an ihn denken. Deswegen stehe ich heute hier vorne und nicht er. Er hätte eigentlich die Bibelstunde machen dürfen und ich habe jetzt mir zwei Tage darüber Gedanken gemacht, worüber wir heute nachdenken wollen, und hoffe, dass Gott dazu Gnade schenkt. Ja, wir sind in 2. Mose 23. Das ist immer noch das Gesetz oder die Richtlinien oder die Bestimmung, Rechtsbestimmung, wie das in Kapitel 21 heißt, die vor dem Bundesschluss am Sinai gegeben worden sind. Das ist eine wichtige Beobachtung. Das ist quasi vor dem, dass Gott den Bund schließt am Sinai, da gibt er einige Dinge weiter an sein Volk Israel. Und ich möchte mit euch zusammen in Kapitel 22 ganz kurz hineingehen, das, was wir letztes Mal gehört haben, und zwei Beobachtungen gleich weitergeben, die uns dann auch weiter begleiten werden. Also Kapitel 22, Vers 26, dort lesen wir zum Beispiel, ich merke gerade, ich habe kein Konzept. Irgendwann würde ich in Stocken geraten, aber ja, gehen wir weiter. Kapitel 22, Vers 26, dort lesen wir darüber, dass Gott sagt, oder er spricht davon, wie das Volk Israel mit Bedürftigen umgehen sollten, ja, dass sie Mitleid mit ihm haben sollten, dass sie ihm eine Decke, die sie ihm genommen haben, unbedingt bis zum Abend wiedergeben könnten, weil das halt eben, oder sein Gewand ihm wiedergeben sollten, weil das die einzige Decke ist oder das Gewand, das er auf dem Haupt trägt. Worin soll er sonst schlafen? Also er sollte sich darin einwickeln. Wenn er aber zu mir schreit, so erhöre ich ihn, und dann kommt die Begründung. Dann bekommt die Begründung für dieses Handeln, weil Gott sagt dann weiter, denn ich bin gnädig. Ich bin gnädig zu den Bedürftigen, ich höre auf den Bedürftigen, ich achte auf ihn, es ist mein Prinzip und deswegen sollt ihr das widerspiegeln. Ich achte auf den Bedürftigen, ich bin ihm gnädig und ihr sollt es genauso sein. Ja, dieser Bedürftige hat seinen Mantel verpfändet, aber ihr sollt gnädig sein damit. Gebt es ihm zurück. Gibt es ihm zurück, auch wenn er seine Schuld bis zum Abend noch nicht beglichen hat. Trotzdem sollt ihr gnädig sein, denn ich bin gnädig. Und dann in Vers 30 kommt wieder ein Hinweis, den auch ein Prinzip, was durch das ganze dritte Buch Mose sich dann erhält, wo Gott dann sagt, Und ihr sollt mir heilige Leute sein. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Also immer dieses Widerspiegeln, das werden wir auch heute in dem, im Kapitel 23 dann immer wieder beobachten können. Wir sollen Gott widerspiegeln. Und dafür ist das Gesetz gegeben worden, dass wir Gottes Prinzipien und Gottes Eigenschaften, Gottes Denken hier auf dieser Erde widerspiegeln. Ja, ich möchte einen kurzen Überblick über den heutigen Abend geben. Wir werden auf vier Punkte eingehen. Es wird einmal über das es werden Gesetze über die Gerechtigkeit vor Gericht beobachtet werden. Und da werden wir auch wieder feststellen, sehr vieles davon ist heute Gegenstand der Rechtsprechung. Ja, also unser Grundgesetz ist zum großen Teil auf den Gesetzen der Bibel aufgebaut. Wobei wir werden auch feststellen, dass sich das Rechtssystem von einigen Dingen entfernt hat und das führt dann zu vielen Problemen, die Gott sich eigentlich so den Menschen ersparen wollen würde. Es geht um eine gerechte Rechtsprechung und wir werden sehen, dass in manchen Fällen heutzutage wir eine ungerechte Rechtsprechung erleben, weil man sich von diesen Prinzipien Gottes entfernt hat. Dann Gesetze über den Sabbat werden wir, über eine bewusste Ruhe werden wir kurz betrachten. Gesetze über landwirtschaftliche Feste, die für Israel wichtig waren. Und dann gibt es eine Schlussrede, bevor dann Kapitel 24 mit dem Bundesschluss beginnt. Und diese Schlussrede, da geht es um Verheißungen für die Eroberung des Landes und einiges mehr. Ja, wir gehen weiter. Ich werde diese ersten neun Verse werde ich in zwei Bereiche teilen, die uns helfen, so ein bisschen das Ganze zu verstehen und so ein bisschen einzuordnen. Es wird zum einen darum gehen, dass wir schauen, wie Gott eigentlich ein Gerichtsverfahren vermeiden möchte oder wie er eine schnelle Lösung in diesem Gerichtsverfahren erwirken möchte. Und das zweite ist dann die Rechtsprechung, die gerechte Rechtsprechung in dem Verfahren, in dem Gericht. Einige Aussagen beziehen sich nur auf das Gerichtsverfahren und andere sind dann auch im allgemeinen Zusammenhang zu sehen. Zuerst einmal die Vermeidung. Wir lesen in Vers 1, wie das neunte Gebot nochmals aufgegriffen und konkreter behandelt wird. Das neunte Gebot finden wir in Kapitel 20, Vers 16. Werden wir, wie gesagt, das wird eine Predigt darüber geben im neuen Jahr. Vers 16, dort heißt es, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Das kennen wir. Kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und hier heißt es im ersten Vers, du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Und dieses Gerücht verbreiten kann man auch anders übersetzen. Dieses Wort kann auch so aufgefasst werden, du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen. Du sollst es nicht zulassen. Du sollst es nicht in dich quasi an dich heranlassen, dieses falsche Gerücht. Gott gefällt es nicht, wenn wir Gerüchte für uns annehmen, an uns heranlassen, sondern wir sollen Gerüchte, die erstmal auf keiner Tatsache beruhen, wo wir nicht ganz genau wissen, ist das so oder nicht, die sollen wir kategorisch ablehnen. Ja? Nicht an dich heranlassen. Das ist nur ein Gerücht, also will ich damit nichts zu tun haben. Ein Gerücht ist ein Gerücht, mit dem Gerücht will ich nichts zu tun haben. Also plappern, hinter dem Nächsten reden, über Dinge reden, von denen man nur gehört hat, die nur Gerüchte sind, kategorisch ablehnen und sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Erst wenn ich ganz genau weiß, dass das so ist, dann können wir vielleicht drüber reden oder dann rede ich mit dieser Person darüber. Also Gerüchte möchte Gott, dass sie kategorisch abgelehnt werden. Gerede, Gerüchte von Anfang an ablehnen. Luther würde dazu sagen, wir können nicht vermeiden, dass Gerüchte über unserem Kopf kreisen, so wie Raben. Wir können es nicht vermeiden. Ja, Gerüchte kursieren überall herum. Aber wir können vermeiden, dass Gerüchte auf unserem Kopf ein Nest bauen, so wie Raben. Das können wir vermeiden. Und das ist diese Aussage dieses Verses. Also wir sollen kein falsches Zeugnis reden, aber wir sollen es erst gar nicht zulassen bei uns, gar nicht an uns heranlassen, weil wenn wir das heranlassen und es erstmal für uns quasi in unserem Kopf kursiert, irgendwann wird das zu einer Wahrheit, obwohl das nur ein Gerücht ist. Ja? Ganz wichtig ist, Gerüchte, Gerede als Gerede sein lassen und sofort wegschieben. Ich will damit nichts zu tun haben. Ja, dann kommt das auch nicht dazu, dass wir darüber reden oder andere Dinge dass durch Gerüchte es irgendwann zu einer Anklage kommt. Ja, durch Gerüchte kommt es irgendwann zu einer Anklage vor Gericht und das wird dadurch vermieden. Dann haben wir noch weitere Aussagen, Verse 4 und 5, die ein Gerichtsverfahren vermeiden würden. Das sind allgemeine Aussagen, aber wir stellen uns das vor, nach dem Prinzip, das wir in Sprüche 25 sehen oder auch in Römer 12, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken, wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Also dieses Prinzip gibt es in Sprüche, wird im Neuen Testament wiederholt und das ist das, was hier nochmal aufgegriffen wird. Stell dir mal vor, du bist in einem Gerichtsverfahren, du hast einen Feind vor Gericht, ihr seid in einem Streit. Und dann heißt es hier, wenn du einem verirrten Rind oder Esel deines Feindes begegnest, wenn du so einer Situation begegnest, dann bring ihm das Tier ohne Zögern zurück. Und jetzt stellen wir uns vor, wir sind in einem Gerichtsverfahren, wir sind im Streit, im Clinch mit jemandem und dann bringen wir diesem sein Tier zurück. Dann ist das Gerichtsverfahren schon fast erledigt. Ja, wenn er dich anklagt, wird er die Anklage so gut wie wieder wegnehmen. Das vermeidet ein Gerichtsverfahren oder vermeidet Streit und bringt sehr viel Frieden. Und dann genauso der Vers 5, wenn der Esel deines Feindes unter seiner Last zusammengebrochen ist, dann geh nicht einfach vorbei, sondern hilf ihm, das Tier wieder auf die Beine zu bringen. Auch da, wenn du in so einer Situation begegnest, ist das Gerichtsverfahren oder der Streit so gut wie vergessen. Davon können wir ausgehen. Ich lese oder ich nehme das sind allgemeine Prinzipien, sind nicht abhängig von einem Gerichtsverfahren, aber die stehen hier in dem Kontext vom Gerichtsverfahren, von einer gerechten Rechtsprechung. Wenn wir jetzt den Vers 1, die zweite Hälfte nehmen, dann heißt das dort in der Schlachterübersetzung, leihe keinem Gottlosen deine Hand, sodass du durch dein Zeugnis einen Frevel unterstützt. Das hört sich so ein bisschen abstrakt an. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das richtig erklären sollte. Aber wenn wir eine andere Übersetzung lesen, dann ist das sehr viel einfacher zu verstehen. Dort heißt es nämlich in der neuen evangelistischen Übersetzung, lass dich nicht von einem Schuldigen zur Falschaussage verleiten. Lass dich nicht von einem Schuldigen, gib nicht einem Schuldigen die Hand und lass dich nicht zu einer Falschaussage überreden, sondern sprich die Wahrheit und lass dich nicht von einem Schuldigen zu einer Falschaussage verleiten. Ja? Und so geht es dann weiter in Vers 2. Also ich nehme immer wieder diese Übersetzung, weil die uns einfach etwas, das Ganze sehr viel einfacher macht, das zu verstehen. Hier, ich muss das einmal anmachen. Genau, Vers 2. Schließ dich nicht der Mehrheit an, wenn sie im Unrecht ist. Also die Mehrheit hat nicht unbedingt das Sagen im Gericht. Und Vers 2 weiter. Und wenn du vor Gericht aussagen musst, richte dich nicht nach der Mehrheit, wenn sie das Recht verdreht. Also nicht die Mehrheit ist entscheidend, sondern die Wahrheit ist entscheidend. Vers 3. Wenn auch, aber auch einen Armen darfst du vor Gericht nicht begünstigen. Einen Armen darfst du vor Gericht nicht begünstigen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass Gott kein Ansehen der Person hat. Auch gerade vor Gericht. Und wir erleben das heutzutage. Wir erleben heutzutage, dass das so etwas ignoriert wird, diese Aussage. Aber auch einen Armen darfst du vor Gericht nicht begünstigen. Wir erleben, dass das heutzutage es damit anders umgegangen wird. Das wird nicht nur geschaut, was ist die Tat gewesen und aufgrund dieser Tat wird gerichtet, das wäre nämlich gerecht, sondern heutzutage wird sehr darauf geschaut, was waren die Umstände, die zu dieser Tat geführt haben. Ja, der hat ein Verbrechen begangen und da wird geschaut, wie war seine Kindheit, was hat dazu geführt, was waren die Umstände, dass es letztendlich zu dieser Tat gekommen ist und dann erleben wir letztendlich, dass ein ungerechtes Urteil gefällt wird. Ja, wir sehen die Tat, wir sehen das Verbrechen und das Urteil passt zudem nicht mehr überein. weil man dieses Prinzip missachtet. Man ist nicht mehr gerecht, aber auch einen Armen darfst du vor Gericht nicht begünstigen. Das heißt, er darf nicht milder ausgehen in dieser Rechtsprechung. Und ich möchte euch ein kurzes Zitat von Thomas Schirmacher, das ist nicht von ihm direkt, hat er mit in sein Buch aufgenommen. Dort heißt es, dort greift er dieses Prinzip auf oder erklärt das oder versucht das nochmal aufzuzeigen. Eine andere Wahrheit ist in die Wahrheit eingedrungen, die Maschinerie des Gesetzes voraussetzte, eine Wahrheit, die mit der ersten Wahrheit verquickt, die Beurteilung der Schuld in ein befremdend wissenschaftlich-juristisches Komplex verwandelt hat. Also es geht nicht mehr um die Wahrheit, es geht nicht mal darum, ein gerechtes Urteil über eine Tat zu fällen, sondern es ist wirklich ein wissenschaftliches, juristisches, psychologisches Komplex, was dort gebildet wird in manch einer Rechtsprechung, die wir im Gericht dann erleben. Ja, das ist heutzutage leider Stand der Dinge, dass es nicht nur um Gerechtigkeit geht, sondern dort wird die Person des Armen angesehen und auch begünstigt. Die Umstände werden mildernd und begünstigt ausgesprochen. Ja, dann geht es weiter, Vers 6, du darfst das Recht eines Armen vor Gericht nicht beugen, das ist dieses andere Extremum, einmal du darfst ihn nicht begünstigen und das zweite ist, du darfst es nicht beugen, er ist nicht mehr wert, wird nicht milder behandelt im Gericht, weil er arm ist, er wird aber auch nicht besser behandelt im Gericht, weil er arm ist. Oh nee, das habe ich falsch behandelt. Also er wird nicht milder behandelt, weil er arm ist und er wird auch nicht als weniger im Recht behandelt, weil er arm ist. Also du darfst das Recht eines Armen vor Gericht nicht beugen. Vers 7, halte dich von einer Lügensache fern, hilf nie dabei, einen, der unschuldig und gerecht ist, umzubringen, denn ich gebe dem Schuldigen nicht Recht. Da spricht Gott auch über sich und da merken wir auch diese Parallelität oder dieses Widerspiegeln von Gott. Also du darfst es nicht tun, weil ich es nicht tue. Ich tue es nicht, Gott tut es nicht. Hier dürfen wir wieder Gott widerspiegeln. Dann Vers 8, nimm keine Bestechung an, denn das trübt das Urteilsvermögen und verdreht das Recht. Und dann der letzte Punkt hier in dieser Spalte, Vers 9, unterdrücke die Fremden nicht, ihr wisst doch, wie einem Fremden zumute ist, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Also wenn wir das das ist auch wieder eine grundsätzliche Aussage, aber wenn wir das, diese 9 Verse im Kontext der Rechtsprechung betrachten, dann geht es auch da um eine gerechte Rechtsprechung. Der Fremde ist vor Gericht nicht weniger wert und sein Recht ist genauso wichtig wie das Recht seines Gegners. Genau, also Gott hat sein Wesen auch wieder in die Rechtsprechung der Israeliten mit hineingetan. Gott hat genau dieselben Eigenschaften, Prinzipien. Er handelt nach diesen Prinzipien. Er durchschaut alles. Vor ihm gelten keine Falschaussagen. Gott lässt sich niemals von der Meinung der Mehrheit beeinflussen. Er selbst ist das Recht. Sein Wort entscheidet, was richtig und falsch ist. Sein Gedankengut. Gott hat kein Ansehen der Person. Die Schuld wird isoliert von der Person betrachtet. Also ist Schuld vorhanden, dann ist die Person auch schuldig. Ganz egal, ob die Person arm, reich, ob es ein Priester oder ein einfacher Bettler ist. Wir wissen aus dem Jakobusbrief und aus vielen anderen Stellen, dass die Reichen eine viel höhere Verantwortung haben, weil ihnen mehr anvertraut ist. Deswegen wird von ihnen mehr gefordert. Die können sich viel schneller verschulden. Vor Gericht hat das keine Bewandtnis. Also sie werden genauso behandelt wie auch die Armen. Und bei Gott kann man sich das Recht nicht erkaufen. Korruption ist von jeher vor Gott ein Groll gewesen. Gott kann das nicht haben, wenn Recht mit Geld gebeugt wird. Und hier merken wir auch, wie gesagt, dass diese Rechtsprechung Gott widerspiegeln sollte. Und genauso sollte auch unser Verhalten Gott widerspiegeln, auch wenn es sogar so weit geht, dass wir vor Gericht gehen müssen oder vor Gericht gegangen sind, müssen wir uns an diese Prinzipien halten. Ja. Das sind allgemeine Prinzipien, die auch heute vom Gesetz geahndet werden. Wir dürfen keine Falschaussagen machen, wir dürfen uns nicht von der Mehrheit beeinflussen lassen und von der Meinung anderer, wir dürfen kein Ansehen der Person haben und wir dürfen uns das Recht nicht erkaufen. Dann gehen wir weiter. Wir gehen weiter, da geht es um die Gesetze über den Sabbat von Vers 10 an. Hier wird das vierte Gebot erweitert, 2. Mose 20 ab Vers 8, das können wir kurz aufschlagen, sind 3-4 Verse, die wir lesen werden. Das vierte Gebot, Kapitel 20 von Vers 8. Gott sagt, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Also das ist das Gebot. Und jetzt wird das etwas erweitert. Es wird erweitert auf das Land, in dem Israel leben wird. Jetzt lesen wir wieder Kapitel 23 ab Vers 10. Wir lesen die nächsten 3 Verse. 6 Jahre sollst du dein Land besehen und seinen Ertrag sammeln, aber am 7. sollst du es brach liegen und ruhen lassen, damit sich die Armen deines Volkes davon ernähren können, und was sie übrig lassen, das mögen die Tiere des Feldes fressen. Dasselbe sollst du mit deinem Weinberg und mit deinem Ölbaumgarten tun. 6 Tage sollst du deine Werke verrichten, aber am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremdling nicht sich erholen können. Entschuldigung, nicht, also sich, damit sie sich erholen können. Wir sehen hier auch, wie bewusst Gott mit der Endlichkeit, mit der Endlichkeit unserer Kraft, wie er sie mit einplant. Also wir haben nicht unendlich viel Kraft. Wir sind begrenzt in unserer Kraft. Und Gott plant das von Anfang an mit ein. Das Land ist ebenso endlich. Das Land braucht Ruhe, weil es sonst erschöpft und die Frucht nicht mehr mit allem Nötigen angereichert werden kann. Das weiß ich auch als Gärtner. Das wurde uns damals auch erklärt. Das weiß jeder Landwirt. Das kennt man aus Russland auch. Nach gewissen Jahren sollte das Land möglichst brach liegen gelassen werden, damit sich das wieder regenerieren kann und ansammeln, anreichern kann mit allem Nötigen, Mineralien, mit allem Nötigen, was das Land braucht, und damit die Ernte auch wieder voll da sein kann. Dazu muss das Land brach liegen lassen werden. Die Tiere brauchen Ruhe, weil sie sich auch ebenso regenerieren müssen. Arbeiter müssen sich erholen. Es ist auch interessant, wie es hier steht, in Vers 12. Und der Sohn deiner Magd sich erholen kann. Und der Sohn deiner Magd sich erholen kann. Also ich würde sagen, damit der Sohn seine Mama hat. Ja, damit sich auch dieses Kind wieder Zeit hat, etwas Zeit mit seiner Mama zu verbringen. So würde ich das hier sehen. Also damit der Sohn deiner Magd und der Fremdling sich erholen können. Auch das ist, das plant Gott mit ein, ganz bewusst, damit Israel da vernünftig mit dem umgeht, was ihm anvertraut worden ist. Gott achtet auf Arme, auf Tiere, dass sie versorgt werden, dass in diesem Land, in diesem Jahr, wo alles brach liegt, gibt es ja trotzdem eine gewisse Ernte. Und diese Ernte ist dann für die Armen und auch für die Tiere des Feldes. Die dürfen sich davon ernähren. Ich weiß nicht genau, wie das war, ob sich die Felder, ob das immer wieder so einen Unterschied gab. Also ob das Sabbatjahr für dieses Feld war in diesem Jahr, das Sabbatjahr für das andere Feld war in diesem Jahr und das Sabbatjahr für dieses Feld war es in diesem Jahr. Ich würde es darauf schließen können. Ja? Wir wissen aber, dass andere Dinge waren wirklich regelrecht festgeschrieben. Also Sabbat konnte sich Israel nicht aussuchen. Ja, der Sabbat war immer am 6. Tag, würden wir heute sagen, ja, immer am Samstag. Aber das Sabbatjahr für die Felder, die werden wahrscheinlich in so einer Abfolge gehandhabt werden. Wenn ich angefangen habe, dieses Feld zu besehen, 6 Jahre besehe ich das, im 7. Jahr wird das offen gelassen und somit werden die Armen und die Tiere des Feldes versorgt. Genau, die Armen und die Tiere haben selber kein Land, kein Feld, aber sie durften sich davon ernähren und es war kein Diebstahl, sondern es gehörte ihnen. Sie durften das genießen. Gott spricht dann eine Warnung aus dem Vers 13, habt sorgfältig Acht auf alles, was ich euch befohlen habe, sagt er dort. Das ist, diese Einhaltung dieser Ruhegesetze wird von Gott genauestens überwacht. Eigentlich sind diese Ruhegesetze für uns Menschen gut und trotzdem achtet Gott ganz besonders darauf, weil er weiß, was davon alles abhängig ist. Und dann kommt noch ein weiterer Hinweis, ein sehr strenger Hinweis, Vers 13 lesen wir dann weiter. Und die Namen der fremden Götter sollt ihr nicht erwähnen, sie sollen gar nicht über eure Lippen kommen. Die Namen der fremden Götter sollt ihr nicht erwähnen, sie sollen gar nicht über eure Lippen kommen. Stellt euch mal diese Situation vor, ein Gutsbesitzer, der dieses Ruhegesetz missachtet. Ja, er besät sein Feld 6 Jahre lang und alles ist gut. Er besät das 7. Jahr, obwohl er es nicht darf, das 8. Jahr, das 9. Jahr, spätestens im 10. Jahr wird er merken, oh, die Ernte ist schlecht geworden. Das Feld bringt nichts mehr. Jetzt ist der normale Gedanke von so einem Gutsbesitzer, wenn er sowieso schon Gottes Gesetz missachtet, ja, was muss ich denn jetzt machen? Ja, ich müsste wahrscheinlich mal ein Opfer einem Fruchtbarkeitsgott bringen. Ja, das funktioniert ja. Bei meinem Nachbar funktioniert das auch. Ja, und dann kommt immer wieder so diese Herausforderung so mit ins Spiel, weil man Gott sowieso ungehorsam ist, dann sucht man Hilfe dort, wo man sich eventuell Hilfe erwartet oder wo andere sich Hilfe suchen. Man sucht oder erwägt es, Opfer einem Götzen zu bringen und somit seinen Ertrag zu maximieren. Das funktioniert aber nicht und es darf auch nicht vorkommen, es darf noch nicht mal erwähnt werden. Fremde Götter sollten in Israel nicht gehört werden, der Name sollte nicht mal über die Lippen kommen. Oder aber Tiere und Knechte werden krank, weil sie die ganze Zeit nur am Arbeiten sind. Das ist auch etwas, was wir ganz normal erleben auch heute noch. Wenn Menschen nicht zur Ruhe kommen, werden sie irgendwann krank. Das ist einfach ein Fakt, weil wir endlich sind als Menschen. So, und wenn wir dann versuchen, irgendwelchen Gesundheitsgöttern zu opfern, dann ist es einfach verkehrt und Gott sagt, es darf in Israel nicht vorkommen. Oft ist es auch so, dass wir als Menschen, auch als Diener Gottes, Ruhegesetze missachten. Ruhegesetze in dem Sinne, dass wir es nicht weise auf unseren Körper achten und dabei Ruhezeiten für uns missachten und dann folgt einfach eine Krankheit. Ja, der Mensch wird, Gott weiß es und wir müssen es auch wissen und uns immer wieder dessen bewusst werden, wir als Menschen, wir brauchen Ruhe. Gott weiß es und hat sich deswegen selbst uns zum Vorbild gemacht, weil wir Ruhe brauchen. Gott selbst brauchte diesen Ruhetag nicht. Gott, nach 6 Tagen Schöpfung, war er nicht müde. Seine Kraft ist unendlich. Er schläft und schlummert niemals. Gott braucht keine Ruhe. Aber er hat sich ganz bewusst für uns Menschen als ein Vorbild gesetzt, weil er weiß, wir Menschen brauchen Ruhe. Wir Menschen sind abhängig von Ruhe. Wir müssen zwischendurch immer wieder zur Ruhe kommen. Auch das dürfen wir beobachten und dürfen wir uns das auch zu Herzen nehmen. Ja, Gott hat die Ruhe für uns Menschen von Anfang an eingeplant. Und wir dürfen das auch ganz bewusst planen. Deswegen habe ich das hier mit eingetragen. Wenn wir da einmal zurückgehen, bewusste Ruhe, wir müssen uns bewusste Ruhepausen setzen, damit wir zur Ruhe kommen und damit wir Ruhe genießen und der Körper sich regenerieren kann. Das ist etwas ganz Wichtiges für uns. Wir gehen weiter. Jetzt haben wir einige Gesetze über landwirtschaftliche Feste, etwas, was für uns heute nicht mehr auf uns quasi nicht mehr zutrifft, aber wir wollen das kurz betrachten. Wir feiern diese Feste nicht mehr, bis auf eines. Das wird heute noch gefeiert. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Ich bin bei Vers 14, ja? Also 2. Mose 23, Vers 14 und wir lesen bis Vers 17. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, zur bestimmten Zeit im Monat Abib, so wie ich es dir befohlen habe. Denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen. Und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Sodann das Fest der Ernte, das zweite Fest, wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst von dem, was du auf dem Feld gesät hast. Und das Fest der Einbringung, der Aussaat am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. Dreimal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht des Herrn. Das waren nicht die einzigen Feste in Israel, aber es waren 3 landwirtschaftliche Feste. Das Passa wird zum Beispiel hier nicht erwähnt. Und noch eine andere Besonderheit, das Passa wurde dort gefeiert, wo sie gerade waren. Ja, dort, wo sie gerade waren, dort wurde das Passa gefeiert, in ihren Familien, zu Hause. Und an diesen Festen mussten alle Männer vor Gott kommen, entweder zur Stiftshütte oder zum Tempel. Sie mussten also vor Gott erscheinen und sie durften nicht mit leeren Händen erscheinen. Also sie mussten pilgern, zu Gott hinkommen, zu dem Heiligtum und sie durften nicht mit leeren Händen erscheinen vor Gott. Die Männer sollten alles liegen und stehen lassen und zu Stiftshütte oder Tempel reisen. Und sie blieben teilweise über Wochen weg. Ja, wenn einer in Dan gewohnt hat, ganz weit oben in Israel, dann musste er irgendwie nach Jerusalem kommen. Und das war auch kein Wunder, dass dann unter gewissen israelitischen Königen des Nordreiches es sehr willkommen war, wenn sie nicht ganz so weit reisen mussten. Weil sie mussten vor Gott erscheinen, sonst davon war ihr Segen abhängig, das wussten sie. Aber der Weg war so lang. Und sie mussten ihr Land, ihre Frauen, ihre Familie unbewacht lassen. Und sie konnten keine Ernte einbringen. Das war schon eine große Herausforderung. Aber Gott hat gesagt, wenn ihr das tut, werdet ihr Segen empfangen. Ihr werdet Segen haben. Und das ist auch ein wichtiges Prinzip, das wir sehen dürfen. Manchmal muss man liegen und stehen lassen, um das zu tun, was Gott will. Und es ist manchmal vollkommen unlogisch, aber Gott sagt, ich segne das. Ich segne das, im Nachhinein wirst du mehr haben als vorher. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das wir auch für heute wissen dürfen. Ja, diese 3 Feste sind erstens das Fest der ungesäuerten Brote hier im März, April. Das ist hier unser März, April. Und da haben wir das Fest der ungesäuerten Brote und der Erstlingsfrüchte. Ja, hier in diesem Bereich. Wir sehen auch, das beginnt mit dem Passafest. Das haben sie wahrscheinlich so vermutet, so erkläre ich mir das persönlich. Sie haben das zu Hause gefeiert und mussten sich dann im Verlauf dieser 7 Tage ziemlich zügig auf den Weg nach Jerusalem machen und mussten dann vor Gott erscheinen und Gott mit einem Opfer erscheinen und ihm dort ein Opfer bringen. Das war zur Zeit der Gerstenernte, ja, also wir merken immer wieder, da ist gerade viel Arbeit, aber Gott sagt, auf geht's nach Jerusalem. Ja, seht zu, die Frauen und Mädchen sehen zu, wie sie da klarkommen und die Männer müssen ab nach Jerusalem. Und wenn die Ernte auch dann zu Schaden kommt, Gott sagt, ich werde euch segnen. Ich werde euch segnen, es wird euch trotzdem gut gehen. Dieses Fest dauerte 7 Tage und die Männer mussten im Verlauf dieser 7 Tage nach Jerusalem kommen. Dann 50 Tage später haben wir die Erstlingsfrüchte, das war das nächste Fest im Juni. Das ist unser Pfingstfest. Ja, deswegen war auch Pfingsten so besonders, das werden wir dann in der Apostelgeschichte betrachten. Da waren die ganzen Männer gerade in Jerusalem, die waren vor Gott, sind vor Gott erschienen, weil das Fest der Erstlingsfrüchte da war. Auch dort mussten alle Männer nach Jerusalem und da war gerade Pfingsten. Gott nutzt dieses Fest dazu, damit er seinem Volk begegnet durch den Heiligen Geist. Da haben wir der Beginn der Weizenernte, also Israel hat dort Weizen geerntet und die Männer mussten wieder ab nach Jerusalem gehen. Die Erstlingsfrüchte sollten dem Herrn gegeben werden, vielleicht haben sie eine kleine Ernte eingebracht, die ersten Brote gemacht und mit diesen Broten sind sie dann losgestiefelt nach Jerusalem, um das Gott zu bringen. Es wurde auch das Wochenfest genannt, 50 Tage nach dem Fest der ungesäuerten Brote, also knappe 2 Monate später nach diesem ungesäuerten Brote mussten sie dann hier wieder vor Gott feiern. Und dann haben wir das Fest des Einsammels im September, Oktober. Das ist dann hier ungefähr. Das ist, glaube ich, fällt zusammen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sukkot oder Versöhnungstag. Auf jeden Fall ist es dann dort. Wird auch Laubhüttenfest genannt. Ja, ich meine Versöhnungstag, oder? Ist dort. Haben wir dann das dritte Fest. Für diese Feste gab es noch eine weitere Anweisung, Vers 18. Du sollst das Blut meiner Opfer nicht zusammen mit Sauerteig darbringen. Da haben wir immer wieder diese Anspielung auf den Auszug aus Ägypten, wo der Teig keine Zeit mehr hatte, um zu gehen. Und dann weiter, und das Fett meiner Festopfer soll nicht bleiben bis zum anderen Morgen. Auch das ist eine Anspielung auf das Passafest aus 2. Mose 12. Vers 19, die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Also das Beste gehört dem Herrn und das Erste. Und du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Auch das ist für uns etwas eigenartig, so eine Aussage, so eine Formulierung. Für dieses Letzte gibt es zwei mögliche Erklärungen. Einmal wird vermutet, dass es ein Götzenritual der kananäischen Völker war und Gott sagt, so etwas darf bei euch nicht vorkommen. Verbietet jegliche Nähe zu diesem Götzenritual. Die zweite Erklärung wäre, das Böcklein wird, das tote Böcklein wird in derselben Substanz gekocht, die es eigentlich am Leben erhalten sollte. Ja, die Muttermilch sollte ihn am Leben erhalten und das tote Böcklein wird in derselben Substanz gekocht und das war auch wieder, das war paradox und das sollte auch so nicht sein, weil es sollte irgendwie keine Vermischung in diesem geben. Heutzutage finden wir dieses Prinzip in einer, einer übereifrigen Form. In Israel darf es heutzutage keine Berührung vom Fleisch und Milch geben. Ja, also sogar die Arbeitsplatten in den Häusern sind getrennt. Ja, auf dieser Arbeitsplatte wird nur Fleisch hergestellt, auf dieser Arbeitsplatte wird nur Milchprodukte hergestellt. Ja, und alles Besteck, Messer und Löffel und so weiter, ist alles streng getrennt. Also es gibt hier eine Schublade mit Werkzeugen für das Fleisch und hier eine Schublade mit Werkzeugen für die Milch. Und wenn es dazu in der Vermischung kommen sollte, dann ist es teilweise sogar so extrem, dass der Priester oder der Synagogenvorsteher kommen muss und das Ganze wieder heilig sprechen muss. Das ist dann wirklich, das geht dann in Israel, wird dieses sehr, 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 sehr stark darauf geachtet. Gehen wir wieder weiter zu der letzten Schlussrede und wir kommen auch zum Schluss. Darauf werde ich jetzt nicht im Einzelnen sehr intensiv eingehen. Wir lesen etwas von der Verheißung für die Eroberung des Landes. Eine sehr verheißungsvolle Zusage, die Gott hier an Israel gibt, die aber auch an Bedingungen geknüpft ist. Wir lesen von Vers 20 bis Vers 22. Und Gott sagt, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Also ich sende einen Engel, der vor dir hergeht. Hüte dich vor ihm. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn. Denn er wird eure Übertretungen nicht ertragen. Er wird eure Übertretungen nicht ertragen, denn, warum wird er es nicht ertragen? Mein Name ist in ihm. Wenn du aber seiner Stimme wirklich gehorchen und alles tun willst, was ich sage, so will ich der Feind deiner Feinde sein und der Widersacher deiner Widersacher. Also Gott zum Feind werden dann die Feinde haben und Widersacher, Gott zum Widersacher werden die Widersacher haben, deine Widersacher. Und so wie dieser Engel hier beschrieben wird, können wir da auf einen göttlichen Engel schließen. Ja, dieser Engel, er hatte ganz große Macht. Große Macht wurde ihm verliehen, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich bereitet habe. Also er hat eine Macht bekommen, verliehen bekommen. Sie sind ihm gehorsam schuldig. Er wird Übertretungen nicht ertragen und Gottes Name ist in ihm. Und wenn so eine Beschreibung des Engels des Herrn vorliegt, dann können wir immer wieder darauf schließen, dass das der noch nicht menschgewordene Jesus Christus ist. Also Jesus Christus wird vor ihnen hergehen, behüten, wird sie an den Ort bringen, den ich bereitet habe. Sie sind Jesus Christus gehorsam schuldig, diesem Engel des Herrn. Jesus Christus erträgt ihre Übertretungen nicht. Gottes Name ist in Jesus Christus, in diesem Engel, und sie sind ihm gehorsam schuldig. Und wenn sie ihm gehorchen werden, dann ist er der Feind ihrer Feinde, der Widersacher ihrer Widersacher. Ja. Da dürfen wir immer wieder diesen Hinweis sehen. Das ist, können wir häufiger im Alten Testament feststellen, auch gerade wenn der Engel des Herrn erscheint und Menschen vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Wenn das ein Engel ist, dann lässt er das nicht zu. Dann sagt er sofort, du musst aufstehen, diese Anbetung gebührt nicht mehr. Wenn aber der Engel diese Anbetung zulässt, dann können wir auch dort wieder darauf schließen, dass dieser Engel des Herrn Jesus Christus ist, weil er göttliche Autorität hat. Er nimmt diese Anbetung an, weil er selbst Gott ist. Ja, dieser Engel des Herrn ist selbst Gott und deswegen gebührt ihm auch Anbetung und er nimmt sie auch an. Ein Engel, der nicht Gott ist, nimmt das nicht an. Der nimmt das nicht an und lehnt diese Anbetung ab. Dann lesen wir weiter von Vers 23 bis Vers 27. Wenn nun mein Engel vor dir hergeht und dich zu den Amoritern, Hethitern, Pherezitern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern bringt und ich sie vertilge, so sollst du ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen und sollst es nicht machen wie sie, sondern du sollst sie vollständig zerstören und ihre Säulen ganz niederreißen. Säulen waren irgendwie so götzenartige oder so Säulen, vor denen angebetet wurde oder die, ich weiß es nicht, wie es im Einzelnen war, auf jeden Fall hatten sie enge Verbindung mit dem Götzendienst. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich will die Krankheit aus deiner Mitte hinwegnehmen. Es soll keine Fehlgebärende oder Unfruchtbare in deinem Land sein. Ich will die Zahl deiner Tage vollmachen. Ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und will alle Völker in Verirrung bringen, zu denen du kommst, und will alle deine Feinde vor dir fliehen lassen. Ich werde es tun, so sagt Gott. Der bedingungslose Gehorsam Gott gegenüber und der Dienst für ihn, der bildete die Grundlage für einen großen Segen, den Israel empfangen sollte. Also keine Krankheiten, er will die Krankheit hinwegnehmen. Keine Fehlgebärende oder Unfruchtbare sollten in dem Land sein. Der Schrecken wird vor dir hergehen und alle Völker werden vor dir fliehen. Und jetzt kommt eine interessante Aussage. Vers 28, ich will die Hornisse vor dir hersenden, damit sie die Hevitter und Kanaaniter und Hethiter vor dir her vertreibt. Und auch da ist diese Aussage höchstwahrscheinlich eine Bildersprache. Wir haben gerade gelesen, Vers 27, dass Gott mit Panik Krieg führen wird. Ja, also die Völker werden aus Panik fliehen vor Israel. Und da könnte man das so sehen, dass diese Hornisse, gerade wenn es einen Hornissenschwarm gibt, dann sollten wir tun nichts, laufen. Ja, wir sollten uns sehr, sehr beeilen, weil das wird uns umbringen. Also wenn die wirklich über uns herfallen, wir werden es kaum überleben können. Und das, wie gesagt, das kann diese Bildersprache sein, dass Gott sagt, also diese Panik, werde ich vor euch hergehen und werde sie, die Feinde oder diese Völker vor euch vertreiben. Das andere, es könnte auch sein, dass es eine Bildersprache für die ägyptische Armee ist, weil die Ägypter sind immer wieder in dieses Land hineingefallen und haben das mit dem Land Krieg geführt. Also jedes Jahr zu einer gewissen Zeit sind sie in dieses Land, in das Land Kanaan eingefallen und haben dort Krieg geführt und haben diese Völker dadurch geschwächt. Man könnte diese Parallele deswegen sehen, weil das Wappensymbol der israelitischen Armee von damals, ich habe kein aktuelles, also in dem aktuellen ist es nicht mehr drinne, aber in diesem Wappensymbol ist eine Wespe drinne. Ich weiß es nicht, das wird wohl so gesagt, so wird das vermutet. Also man könnte sagen, Gott in seiner Vorsehung hat schon vorher durch die Ägypter immer wieder Schaden zugefügt und Israel so geholfen. und sie da schon vor ihnen vertrieben. Ja, aber Gott geht es nicht nur darum, dass das Land sauber wird. Wir sehen hier auch ganz, ganz eng, wie Gott sich um sein Volk bemüht, um sein Volk sorgt. Also es geht nicht nur darum, dass alle weg sind und das Land sauber ist und Israel dann da rein kann, sondern er denkt noch viel weiter, er denkt noch viel intensiver an sein Volk. Wir lesen ab Vers 29 bis 31. Ich will sie aber nicht in einem Jahr vor dir vertreiben, damit das Land nicht zur Einöde wird und die wilden Tiere sich nicht vermehren zu deinem Schaden. Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben, in dem Maß, wie du an Zahl zunimmst, sodass du das Land in Besitz nehmen kannst. Und ich setze deine Grenzen vom Schilfmeer bis zum Meer der Philister und von der Wüste bis zum Strom Euphrat, denn ich will die Bewohner des Landes in eure Hand geben, dass du sie vor dir vertreibst. Also Gott bemüht sich wirklich um das Beste für dieses Land. Alles soll wirklich zum Besten dienen, sondern er will das Land nach und nach von den Feinden oder von diesen fremden Völkern befreien, weil er möchte, dass das Volk in ein gutes, nahtlos bewirtschaftetes Land kommt. Also das Land sollte nicht zu einer Einöde werden, sollte nicht überwuchert werden oder komplett, das Volk sollte einfach nicht so viel Arbeit haben mit diesem Land, sondern sollte es wirklich genießen. Wir sehen auch an dieser Aussage, dass es nicht zu einer Einöde wird und wilde Tiere sich dort vermehren, dass es ein sehr lebensförderndes Land gewesen ist oder heutzutage noch ist. Sehr fruchtbares Land, und wenn man das nicht immer wieder bewirtschaftet, dann überwuchert das alles. Ja, heutzutage merken wir auch, dass das Land auch eine Einöde geworden ist in vielen Teilen. Ja, Israel ist in vielen Teilen eine Einöde. Sehr viele wüstenartige Gegenden sind dort. Wenn aber dort Wasser hingebracht wird und der Mensch dort eingreift und Israel dort wirklich versucht, etwas zu bewirtschaften und zu tun, dann merken wir, wie das aufblüht. Wie das Land wieder sehr, sehr seine Herrlichkeit offenbart. Früher ist es wahrscheinlich sehr viel schöner gewesen und sehr viel herrlicher gewesen. Noch einmal zu den Grenzen werde ich jetzt nichts zu sagen. Die Grenzen, so wie es hier beschrieben wird, ich lese noch einmal den Vers 31 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Dein Gebiet wird vom Golf von Elat bis zum Mittelmeer reichen und von der Wüste bis an den Euphrat, sehr weit nach oben. Das ist die Grenze, die dann letztendlich nur bei Salomo wirklich erreicht worden ist. Israel hat das nicht geschafft, das Land so weit einzunehmen. Sie sind auf diesem Weg zur Einnahme des Landes immer wieder ungehorsam geworden. Sie haben nicht alles getan, so wie Gott das wollte. Auch Verse 32 und 33 haben sie nicht ganz erfüllt. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben. Und das ist immer wieder passiert. Israel hat teilweise Bünde gemacht, weil sie nicht nach Gott gefragt haben, weil die anderen Völker klüger waren oder sie einfach überlistet haben. Und dann sind Völker wohnen geblieben in dem Land und das wurde ihnen zum Verhängnis. Und dann Vers 33 nochmal, sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde gegen mich verleiten, denn du würdest ihren Göttern dienen und sie würden dir zum Fallstrick werden. Also Gott wirklich bemühte sich und bat immer wieder das Volk Israel und flehte es an, sie sollten doch ihm gehorsam sein, weil es sich sehr zum Guten für sie auswirken würde und sie missachten das immer wieder. Und wie gesagt, die Geschichte Israel zeigt, es hat sich genauso bewahrheitet, Israel ist immer wieder in Götzendienst verfallen. Immer wieder ist ihnen das zum Verhängnis geworden. Ja, wir haben diese vier Dinge betrachtet. Es ging um eine gerechte Rechtsprechung. Wir sollen Gottes Gerechtigkeit widerspiegeln. Es geht um bewusste Ruhe. Gott hat sich für uns zum Vorbild gemacht, damit wir bewusst Ruhe genießen und Ruhe erleben. Auch das sollten wir für uns beobachten und für uns ernst nehmen. Es ging um landwirtschaftliche Feste, von denen wir eins noch feiern. Es ist das Pfingstfest. Und es geht um
Verheißungen, die Gott
dem Volk gegeben hat, die immer wieder an Bedingungen geknüpft waren. Und wir haben heutzutage auch sehr viele Verheißungen, die wir erleben dürfen. Und viele dieser Verheißungen sind nicht mehr an Bedingungen geknüpft. Wir kommen in den Himmel, weil Gott einfach gnädig ist. Wir kommen in seine Herrlichkeit und werden das neue Land genießen, werden das neue, die Ewigkeit genießen, einfach weil Gott gnädig ist. Und das dürfen wir Gott einfach nur dafür anbeten. Andere Prinzipien sollten wir in unserem Leben ausleben. Wenn wir es nicht tun, dann wird sich das dadurch zeigen, dass Gott, dass das Leben sich gegen uns stellen wird und wir darunter leiden werden.